Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Deutschland reißt die Klimaziele. Das ist aktuell so und möglicherweise auch zukünftig. Zumindest die Zusagen drohen nicht eingehalten zu werden. Wir alle wissen das oder zumindest könnten wir es wissen. Viele Menschen stört das im Übrigen, nicht nur junge Menschen, aber die ganz besonders. Und die haben auch heute wieder an diesem Freitag natürlich demonstriert. Und das Ganze kurz vor den Sommerferien und kurz vor der ersten großen Reisewelle. Die Politik diskutiert, sie versucht oder sucht Lösungen, allerdings gibt es sie noch nicht. Heute nun immerhin hat sie einen Fingerzeig aus der Wissenschaft bekommen. Die fünf Weisen, so werden sie genannt, die sich um Wirtschaft ganz besonders kümmern. Sie haben ein umfassendes Gutachten vorgelegt. Da geht es um die Frage, wie und ob sollte man den CO2 vielleicht bepreisen. Allerdings, sie haben dann nur einen Fingerzeig gegeben, nicht viel mehr. Sie haben gesagt, ja, das muss und das sollte etwas kosten. Allerdings sagen sie nicht, wie viel und wie es denn ganz genau gehen soll. Sie spielen den Ball eher wieder zurück in die Politik. Und damit sind wir dann fast wieder am Anfang. Wir werden uns jedenfalls zu Beginn dieser Sendung mit dem Thema etwas intensiver beschäftigen. Und dann haben wir unter anderem noch das Folgende. Homöopathie als freiwillige Kassenleistung, soll das weiter bezahlt werden? Dann die AfD in Sachsen, die geht gegen die Kürzung ihrer Landesliste zur Landtagswahl vor. Die ersten russischen S-400 sind in der Türkei angekommen, das sorgt für heftige Verwicklungen. Natürlich in der NATO. Dann die neuen Fahrverbote. Warum sperrt in Österreich weiter Straßen? An diesem Wochenende wird das passieren. Und das große Tabu sexueller Missbrauch im Sport. Eine Produktion unserer Kollegin Andrea Schildke. Ganz am Ende der Sendung natürlich dann auch wie immer der Blick in die Kommentarspalten. Wir beginnen aber mit dem Gutachten. Das Gutachten der Wirtschaftsweisen ist heute der Bundeskanzlerin übergeben worden. Wie immer hat sie gesagt, natürlich, das werden wir prüfen. Josephine Schulz.
Will Deutschland seine Klimaziele einhalten, dann muss CO2-Ausstoß teurer werden. Das empfehlen auch die Wirtschaftsweisen. In einem heute vorgestellten Sondergutachten sprechen sie sich dabei mittelfristig für die Ausweitung des europäischen Emissionshandels aus.
Für uns ganz wichtig die globale Koordination. Wenn man den Klimawandel wirksam eindämmen will, dann gibt es keine Möglichkeit, das als einzelne Nation oder als Wirtschaftsregion zu tun,
sagt Christoph Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrates. Spätestens 2030 sollten die Bereiche Wärme und Verkehr in den europäischen Emissionshandel integriert werden. Der gilt bisher für Energiekonzerne und Teile der Industrie und umfasst damit etwas weniger als die Hälfte der CO2-Emissionen. Weil die Ausweitung auf europäischer Ebene nicht von heute auf morgen durchsetzbar ist, skizziert der Sachverständigenrat zwei verschiedene Wege. Möglich sei sowohl eine Steuer auf CO2 als auch ein nationaler Emissionshandel in den Bereichen Wärme und Verkehr. Beide Varianten hätten Vor- und Nachteile, seien aber grundsätzlich gleichwertig.
Am Ende des Tages kann man das Ziel des Klimaschutzes eben auf verschiedene Arten und Weisen erreichen. Und deshalb sollte man diesen Unterschied zwischen der Steuer und dem ETS auch nicht hochstilisieren.
So die Sachverständige Isabel Schnabel. Der Emissionshandel sei politisch einfacher zu kommunizieren. Allerdings müsse man dafür sorgen, dass dieser nicht von einzelnen Branchen hinausgezögert werde. Eine CO2-Steuer könnte schnell eingeführt werden, der Steuersatz müsse aber relativ zügig ansteigen, um eine Wirkung zu entfalten. Einen notwendigen Preis pro Tonne wollte Schmidt nicht nennen.
Was ist denn nun der Preispfad, wenn man eine Steuer wählt? Würde man sich natürlich gerne ein Kochrezept wünschen. Aber das würde ja erfordern, dass man diese unbekannten Vermeidungskosten in diesen beiden Bereichen auch wirklich schon kennen oder zumindest mal relativ gut abschätzen können müsste.
Das Sondergutachten der Wirtschaftsweisen wurde im Auftrag der Bundesregierung erstellt und heute an Bundeskanzlerin Merkel übergeben.
Die Bundesregierung wird jetzt Wege suchen, wie wir das, was Sie uns aufschreiben, auch in die Tat umsetzen können.
So Merkel. Marie-Louise Dött, umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, begrüßte, dass die Lösungsvorschläge marktwirtschaftlich seien. Die FDP schrieb auf Twitter, das Gutachten bestätige die Forderung der Partei, wonach die Ausweitung des Emissionshandels oberstes Ziel sein müsse. Dagegen bezeichnete Lorenz Göster-Beutin, klima- und energiepolitischer Sprecher der Linksfraktion, die Vorschläge als enttäuschend. Es habe keinen Sinn, Menschen für klimaschädliches Verhalten bezahlen zu lassen, ohne ihnen vernünftige Alternativen anzubieten. Auch vom Umweltverband BUND kam Kritik. Die Ausweitung des Emissionshandels sei eine Scheinlösung und würde jahrelangen Stillstand in der Klimapolitik bedeuten. Der BUND fordert eine CO2-Steuer und ein Bündel zusätzlicher Maßnahmen. Umweltministerin Svenja Schulze hatte am vergangenen Freitag ein Modell für eine CO2-Steuer vorgestellt. Sie schlägt vor, Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas in einem ersten Schritt mit 35 Euro pro Tonne CO2 zu besteuern. Um die Steuer sozial zu gestalten, soll jeder Bürger unabhängig vom Alter eine Klimaprämie von bis zu 100 Euro bekommen. Die Union ist gegen diesen Vorschlag. Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung, sagte im Morgenmagazin:
Wir werden sehen, nach 2-3 Jahren, die Lenkungswirkung ist nicht da. Und dann wird die Politik nochmal die Steuern erhöhen. Das führt doch nicht zur Akzeptanz.
Am Donnerstag kommt das Klimakabinett wieder zusammen. Im September will die Bundesregierung dann ein Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz beschließen.
Das war Josephine Schulz mit dem Beitrag zur Vorstellung des Gutachtens in Berlin. Wir wollen darüber reden mit Anja Weisgerber von der CSU oder für die CSU im Umweltausschuss. Erstmal schönen guten Abend, Frau Weisgerber.
Guten Abend.
Frau Weisgerber, ist das hilfreich, was da heute auf den Tisch gelegt worden ist?
Das Gutachten ist eine sehr gute Basis für die weiteren Diskussionen. Es stellt Möglichkeiten vor, wie man CO2 einen Preis geben kann und dadurch die Klimaziele erreichen kann. Das ist ein marktwirtschaftlicher Ansatz, den wir auch verfolgen.
Was ziehen Sie denn ganz konkret daraus oder welche Schlüsse ziehen Sie für Ihre Partei und für die Fraktionsgemeinschaft?
Auch wir wollen Klimagasen einen Preis geben. Grundsätzlich gilt allerdings, dass europäische Lösungen besser sind und nationalen Lösungen vorzuziehen sind. Und wir haben bereits einen europäischen Zertifikateanhandel. Das ist ein marktwirtschaftliches Instrument zur Reduzierung der Klimagase. Es funktioniert so, dass eben diejenigen, die CO2 ausstoßen, ein Zertifikat kaufen müssen. Und durch die Verknappung der Zertifikate werden die Ziele im Bereich Energie und Industrie erreicht. Und jetzt wird eben überlegt, wie man in den anderen Sektoren ähnlich erfolgreich vorgehen kann. Und die Gutachter sagen, dass das europäische Emissionshandelssystem ein sehr gutes Instrument ist, um in diesen Sektoren voranzukommen, was dringend erforderlich ist, damit wir unsere Klimaziele erreichen.
Nur der entscheidende Punkt in dem Zusammenhang ist ja, wie schnell wird man das auf europäischer Ebene hinkriegen? Und da sagen viele, so ganz schnell wird es nicht gehen. Das sagen übrigens auch die Gutachter. Was machen wir in der Zwischenzeit?
Also zunächst mal muss ich sagen, ich bin mit der europäischen Ebene in Kontakt. Ich war 9 Jahre lang im Europäischen Parlament und habe auch schon mit der EU-Kommission gesprochen. Da ist eine grundsätzliche Offenheit da für eine Opt-in-Lösung. Das heißt, dass man den europäischen Emissionshandel auch um den deutschen Verkehr und die deutsche Wärme erweitern kann. Die Gutachter sagen, wenn dies nicht schnell genug gelingt, dann gäbe es 2 Optionen auf nationaler Ebene. Zum einen auch ein nationales Zertifikatesystem, das nach ähnlichem Muster erfolgt, sodass die Überführung dann auch leichter geschehen kann. Und zum anderen diskutieren sie auch eine ökologische Steuerreform über eine Erhöhung der bestehenden Energiesteuern und einer Entlastung auf der anderen Seite, die mir auch sehr wichtig ist. Denn wir müssen auch mal darüber reden, wie man Steuern senken kann und dadurch Anreize schaffen kann für den Umstieg auf klimafreundliche Technologien.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich will aber von Ihnen wissen, wie schnell glauben Sie denn, dass man sowas einführen könnte? Denn ich füge noch einen Punkt hinzu. Wir alle wissen, je später wir das machen, umso größer werden die Sprünge. Ich erinnere mal an einen wie Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Der hat, wenn ich das richtig erinnere, vor 20 Jahren schon gesagt, wenn wir jedes Jahr +3% machen, ist das für die Menschen verkraftbar. Aber das werden die richtigen Preissignale gesetzt. Da sind wir jetzt, 20 Jahre haben wir verloren. Wie schnell kann man das erreichen?
Also zum einen ist jetzt die Europawahl gewesen. Klimapolitik war das entscheidende Thema für alle Parteien. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit den demokratischen Parteien der Mitte dies im Europäischen Parlament schneller auf den Weg zu bringen, als man vielleicht vor einem halben Jahr noch gedacht hat. Womöglich auch mit Ursula von der Leyen an der Spitze der Kommission. Das wird ja nächste Woche entschieden. Also da bin ich nicht so pessimistisch. Und dann ist mir auch noch wichtig, nur der CO2-Preis reicht natürlich auch nicht. Wir brauchen auch Maßnahmen in allen Sektoren. Und daran wird jetzt intensiv gearbeitet mit Hochdruck. Und da ist das Ziel, bis Ende dieses Jahres ein umfassendes Klimaschutzgesetz mit zahlreichen Änderungen von bestehenden Gesetzen und neuen Gesetzen zu verabschieden. Und nur, sagen wir mal, in diesem Mix können wir letztendlich die Ziele schaffen. Und es wird jetzt natürlich auch zu diskutieren sein, ob im Übergang zusätzlich auf nationaler Ebene eine Bepreisung erfolgen sollte. Mir wäre die europäische Lösung nach wie vor lieber.
Jetzt sagen viele andere, Sie haben schon gesagt, das Geld, was man da einnimmt, über den Emissionshandel soll man zurückführen, 1:1 möglicherweise, das unterstelle ich jetzt mal. Jetzt sagen andere, das alles ist gut und wichtig, es wird nicht reichen, wir müssen investieren in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich nenne Stromleitungen, Ladesäulen, im Zweifel Häuser schneller und besser renovieren. Wie wollen Sie das alles finanzieren und wie mixen Sie das zu?
Wir brauchen beides. Wir brauchen unbedingt die Akzeptanz der Bevölkerung für einen gelingenden Klimaschutz. Und deswegen ist die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger entscheidend für den Erfolg. Da gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnte die Stromsteuer und auch die EEG-Umlage gesenkt werden, um den Umstieg auf strombasierte Technologien zu erleichtern. Wir brauchen steuerliche Anreize, auch bezüglich des energetischen Sanierens. Dafür kämpfe ich schon seit langer Zeit und ich hoffe, dass das jetzt ins Paket mit reinkommt. Und wir brauchen auch eine ökologische Umgestaltung der Kfz-Steuer mit einer Entlastung gleichzeitig. Die Anreize, die notwendig sind, um den Umstieg zu ermöglichen, sind der Schlüssel für den Erfolg. Entlastung und Anreize bezüglich des Umstiegs auf Klimainnovationen und zusätzlich natürlich auch die Investition in Klimaschutzmaßnahmen, auch in Forschung. Und auch das ginge mit dem Emissionshandel besser, weil da die Einnahmen zielgerichtet in genau diese Projekte fließen, die ich gerade aufgezählt habe.
Aber es ist auch richtig, wir werden unter dem Strich auch Steuermittel brauchen, jenseits jetzt dieser Summen, die auf der einen Seite eingenommen und möglicherweise auch wieder direkt ausgeschüttet werden an die Bürger, richtig?
Wir brauchen einen Mix letztendlich und da gehören aber auch die Entlastungen, die Steuersenkungen dazu. Die werden mir noch viel zu wenig betont. Ich möchte viel stärker auch über die Entlastung der Menschen sprechen und die brauchen wir auch, um letztendlich den Pendler am Land mitzunehmen, um die Bürger auch mitzunehmen, die sozial schwächer sind. Wir brauchen soziale Ausgewogenheit an der Stelle und ich setze auf die Entlastungen, sonst kann das ganze Projekt nicht gelingen.
Dankeschön, das war Anja Weisgerber von der CSU. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Beim nächsten Thema fragt man sich, geht es eigentlich wirklich nur um die Fakten? Die Fakten jedenfalls sind klar. Für homöopathische Medikamente geben die gesetzlichen Krankenkassen pro Jahr etwas weniger als 0,1% ihrer Ausgaben insgesamt aus. Und da fragt man sich, wenn man den Ton und den schrillen Ton der aktuellen Debatte hört, nun ja, warum wird eigentlich da so schrill diskutiert? Denn es handelt sich immerhin um eine freiwillige Leistung. Und nicht wenige sagen, es gibt viele Dinge im Gesundheitswesen, die müsste man eigentlich diskutieren. Aber es wird eben über homöopathische Medikamente und die Frage diskutiert, sollen, können, dürfen die weiter bezahlt werden. Den aktuellen Diskussionsstand hat Panayotis Gavridis.
In Deutschland wird das diskutiert, was in Frankreich bald schon gelten soll. Homöopathische Arzneimittel sollen nicht mehr von den Krankenkassen erstattet werden. Folgt man den vagen Aussagen einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums, so sind die Erfolgsaussichten für eine solche Entscheidung hierzulande noch ungewiss.
Es ist also die Entscheidung einer jeden Krankenkasse, ob sie homöopathische Leistungen anbietet oder ob sie das nicht macht. Das ist nicht Aufgabe des Bundesgesundheitsministeriums, Behandlungsmethoden zu bewerten.
In Deutschland gehören homöopathische Mittel nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Allerdings erstatten viele Kassen als Satzungsleistung ihren Versicherten Arzneimittel und die Behandlungskosten, häufig aus Marketinggründen. Für Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, ist klar, ob und was Homöopathie bringt.
Es gibt keine einzige Studie, die den Nutzen belegt. Es gibt allerdings Studien, die genau das Gegenteil tun, nämlich eigentlich nachweisen, dass kein Nutzen vorliegt.
Gassen kritisiert, dass das Gesundheitssystem durch die Homöopathie belastet werde. Mittel wie Globuli zum Beispiel sollten aus seiner Sicht nicht mehr erstattet werden können.
Wir haben ein System, wo Beiträge von den Versicherten zwangsweise erhoben werden, wo es einen begrenzten Leistungskatalog für normale medizinische Leistungen gibt. Und da ist es doch völlig absurd, dass für, ich sag mal, zumindest problematische Konstellationen wie die Homöopathie die Kosten übernommen werden. Also für mich ist das eigentlich völlig unverständlich, dass es überhaupt eine Diskussion darüber gibt.
Erwin Rüttel sieht das ähnlich. Der CDU-Politiker ist Vorsitzender des Bundestags Gesundheitsausschusses. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es sei schwer vermittelbar, dass Kosten für Homöopathie teilweise übernommen würden, während an anderer Stelle gespart werden müsse. Rüttel könne sich demnach ein Ende der Erstattungsfähigkeit vorstellen. Ähnliche Signale kommen auch vom Koalitionspartner SPD. Ganz anders als ihr Parteikollege Rüttel verteidigt die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion Karin Mark die aktuelle Erstattungsregelung. Wer Homöopathie ablehne, könne die Krankenkasse wechseln, so Marc im Deutschlandfunk.
Freie Kassenwahl heißt das Zauberwort. Und solange wir in dem Bereich uns tummeln, meine ich, dass es vertretbar ist, auch für solche Arzneimittel zu bezahlen.
Die größten Kassen erstatten zumindest teilweise die Kosten für homöopathische Mittel und Behandlungen. Nach Angaben des Bundesverbandes Patienten für Homöopathie vom Januar 2019 boten knapp 70% der gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten Leistungen für Alternativmedizin an. Die Belastungen für das Gesundheitssystem hält Marc zudem für überschaubar.
Wir haben in 2017 über alle Kassen hinweg homöopathische Arzneimittel in einer Größenordnung von 10,5 Millionen Euro erstattet. Arzneimittel insgesamt 2017 schlagen mit 37,7 Milliarden Euro zu Buche. Wir reden von 0,03% der Ausgaben.
Die CDU-Politikerin bezieht sich auf Zahlen des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie. Er vertritt die Interessen von rund 270 Pharmaunternehmen, darunter auch Hersteller von homöopathischen Arzneimitteln. Behandlungskosten von Homöopathieärztinnen und Ärzten sind hier aber nicht mit einberechnet. Die Forderung, Erstattungen zu streichen, weist der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte zurück. Ein Verbot wäre ein Schritt hin zu einer Monokultur in der Medizin, sagte die Vorsitzende Michaela Geiger.
Das war der Bericht von Panayotis Gavrilis. Wir kommen zur AfD. Innerhalb der AfD wird in diesen Tagen ja weniger um Inhalte gestritten, jedenfalls nicht, wenn es um Rentenkonzepte, Klima oder andere Sachfragen geht. Es geht in der Regel um Personen, um Bündnisse, Bündnisse zwischen Personen, zwischen Flügeln und am Ende geht es damit um Machtfragen. Kurz vor den Landtagswahlen ist das natürlich nicht gut und noch schlechter ist, wenn dann die eigene Liste, wie in Sachsen geschehen, nicht richtig zustande gekommen ist. Das ist zumindest ein Urteil. Ob es das richtige Urteil ist, nun ja, darüber wird jetzt gestritten. Und die AfD wehrt sich, Alexandra Gerlach.
Die Sachsen-AfD will die Kürzung ihrer Direktkandidatenliste wegen formaler Mängel nicht hinnehmen. Und der Ton wird schärfer. Das war die klare Botschaft zum Auftakt einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Dort präsentierte AfD-Landeschef Jörg Urban ein neues Rechtsgutachten aus der Feder des saarländischen Staatsrechtlers Michael Ehlecker.
Ich berate die AfD, in diesem Fall die AfD Sachsen und nicht die Fraktion. Und Sie können mich ansehen als einen Wahlbeobachter aus dem Kreise der deutschen Staatsrechtslehrer. Und es ist bitter nötig, dass ich hier bin.
Man werde mit allen verfügbaren Mitteln gegen die Entscheidung des Landeswahlausschusses und seiner Vorsitzenden, Landeswahlleiterin Caroline Schreck, vorgehen, kündigte Ehlecker an. Sollte der Ausschuss seine Entscheidung, die AfD-Direktkandidatenliste für die Landtagswahl um 2/3 zu kürzen, nicht bis Montagabend 24 Uhr revidieren, werde man Strafanzeige wegen Rechtsbeugung erstatten, erklärte der Jurist.
Rechtsbeugung ist ein Verbrechen, das heißt, es hat die höchste Deliktsqualität. Und weil es mit Freiheitsstrafe von mindestens, weil die Rechtsbeugung mit Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht ist, werden die Leute, die für schuldig befunden werden, automatisch aus dem Amt entfernt.
Der Landeswahlausschuss hatte den Großteil der Liste am 5. Juli aus formalen Gründen nicht zugelassen, da es während des Verfahrens zur Aufstellung und Wahl der AfD-Direktkandidaten zu einer Unterbrechung der Sitzung und zu einer Änderung des Wahlverfahrens gekommen war, nachdem die Versammlung zeitlich aus dem Ruder zu laufen drohte. Ein zweiter Nominierungsparteitag wurde einberufen und das Wahlverfahren gewechselt von Einzel- zu Blockabstimmung. Doch gemäß der sächsischen Gesetzeslage muss das Wahlverfahren vorab verbindlich festgelegt werden, um den Kandidaten Chancengleichheit zu gewährleisten. Über genau diesen Punkt streiten nun Parteien und Verfassungsrechtler. Die Düsseldorfer Parteienrechtlerin Sophie Schönberger kritisierte gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel die Entscheidung des sächsischen Wahlausschusses. Sie sehe einen, Zitat, demokratischen Schaden. Das ist Wasser auf die Mühlen der Sachsen-AfD und ihres Rechtsbeistands Ehlecker. Dieser sieht nun gar eine Verfassungskrise heraufziehen. Durch die gekürzte Liste sei die Demokratie eingeschränkt und partiell abgeschafft. Es drohe, ein Parlament gewählt zu werden, das nicht dem Willen der Wähler entspreche und nicht legitimiert sei, warnte der Jurist und verwies darauf, dass auch die Partei Die Linke bei ihrer Listenaufstellung in Sachsen unterschiedliche Verfahren angewandt habe. Das weist linken Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak gegenüber dem Deutschlandfunk entschieden zurück.
Nee, das ist nicht so gewesen. Aus dem einfachen Grunde, was die AfD offensichtlich nicht versteht, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, ein Wahlverfahren zu wechseln. Dieses Wahlverfahren zu wechseln muss allerdings zu Beginn einer Versammlung vereinbart worden sein. Und genau das haben wir getan, also vor dem ersten Wahlgang.
Der Streit um die AfD-Wahlliste geht weiter. Fortsetzung am Montag.
Es gibt weiter Ärger in Sachsen. Das war Alexandra Gerlach. Und um 23.30 Uhr beginnen unsere Kurzberichte. Die beschäftigen sich zunächst noch einmal mit der SPD. Die SPD, wir alle wissen das, sucht eine neue Führung. Und erst wollte niemand sich für diese neue Führung bewerben. Inzwischen gibt es mindestens schon 4 Bewerber, vielleicht noch ein paar mehr. Die aktuellen Entwicklungen heute von Dagmar Pepping.
Eine klar linkere SPD, so lautet das Ziel des zweiten Kandidatenduos. Der 56 Jahre alte Rheinländer Karl Lauterbach ist seit 2005 Mitglied des Bundestages und derzeit als stellvertretender Fraktionsvorsitzender zuständig für Gesundheitspolitik. Die 47 Jahre alte Nina Scheer sitzt seit 2013 im Bundestag. Die Umwelt- und Energieexpertin stammt aus Schleswig-Holstein. Beide gehören dem linken Parteiflügel an. Im Nachrichtenmagazin Spiegel plädiert das Duo dafür, die große Koalition zu verlassen. Es gebe nicht mehr genug Schnittmengen, so Lauterbach. Scheer erklärte, die Koalition werde den drängenden Fragen dieser Zeit nicht gerecht und nannte als Beispiel den Klimaschutz. Bis zum 1. September können sich Kandidaten melden, die der zurückgetretenen Parteivorsitzenden Andrea Nahles folgen wollen. Als erstes Kandidatenduo hatten sich Anfang des Monats Europastaatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann gemeldet. Nach einer Mitgliederbefragung soll der Bundesparteitag im Dezember die neue SPD-Spitze wählen. Es sind auch Einzelbewerbungen möglich.
Bei der Bundesagentur für Arbeit gibt es heftigen Ärger. Es gibt Personalärger. Und wenn man sich hinter den Kulissen umhört, dann hört man, da gibt es Intrigen, da gibt es mangelndes Vertrauen. Heute nun hat es ein Opfer gegeben, jedenfalls ein erstes mögliches Opfer, so muss man das heute formulieren. Die einzige Frau im Vorstand muss möglicherweise, das muss hinzugefügt werden, ihren Posten räumen. Einzelheiten dazu von Stanislaus Kosakowski.
Es sei unwiderruflich zerrüttet, das Vertrauen zu Valerie Holzbohr, meint der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit. Es fehle die Grundlage, um den anspruchsvollen Herausforderungen, vor denen die Bundesagentur gerade in Zeiten des Strukturwandels stehe, gerecht zu werden. Holzbohr erklärt kurz nach dem Rauswurf, sie habe in Deutschlands größter Behörde wichtige Weichen gestellt.
Dass innerhalb von 2 Jahren aus einem Tanker kein Schnellboot wird, das ist auch klar. Es gibt noch einiges zu tun und darum bedauere ich sehr die Entscheidung von heute und auch, dass sie so unnötig und schädlich laut zustande gekommen ist.
Aus dem Arbeitgeberflügel im Verwaltungsrat war in den vergangenen Wochen Kritik an Holzbohr laut geworden. Sie sei inkompetent und agiere zu eigenständig, hieß es. Doch nun wurden auch Vorwürfe gegen den Verwaltungsrat bekannt. Der Bundesrechnungshof hat Anhaltspunkte, dass Gremiumsmitglieder deutlich überhöhte Spesen für Übernachtungen und Reisen abgerechnet hätten. Eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit erklärte, die Vorwürfe des Rechnungshofs würden geprüft.
Über die elektrischen Tretroller ist in Deutschland vor der Einführung mächtig diskutiert worden. Am Ende wurden sie zwar eingeführt, allerdings unter bestimmten Bedingungen. Und alle haben gesagt, wir müssen genau hinschauen, werden denn nun mehr Unfälle passieren? Es deutet sich an, dass der ein oder andere Unfall sicherlich passiert ist. Und das Verkehrsministerium in Berlin sagt, wir beobachten das jetzt. Mit welchem Ergebnis? Moritz Klute.
Das Verkehrsministerium beobachte die Entwicklung der Unfallzahlen genau, sagte ein Sprecher heute. Es sei erst einmal Rolle der Kommunen nachzusteuern und verwies auf geltende Regeln. Seit Mitte Juni dürfen die Elektro-Tretroller in Deutschland auf Fahrradwegen und Straßen fahren. Wer betrunken unterwegs ist oder auf Gehwegen fährt, dem droht ein Verwarnungsgeld. Mehrere deutsche Städte melden steigende Unfallzahlen, zum Teil mit schweren Verletzungen. ADAC und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat fordern deshalb bessere Aufklärung über Sicherheitsgefahren. Auch über eine Helmpflicht denkt der Verband nach. Die Deutsche Polizeigewerkschaft wünscht sich stärkere Kontrollen. Doch dafür fehle das Personal, hieß es vom Hessischen Landesverband. Einzelne Kommunen verbieten bereits E-Scooter in manchen Gebieten und begrenzen ihre Zahl in Stadtzentren.
Die Einzelheiten des Missbrauchsskandals von Lüchte sind einfach nur entsetzlich. Andere Worte kann man kaum nehmen. Im entsprechenden Prozess kommt das alles zur Sprache. Immerhin für diejenigen, die als Opfer da waren, sie dürfen hinter verschlossenen Türen aussagen. Allerdings muss das in den Prozess eingeführt werden. Insofern hat es heute einen bemerkenswerten Tag gegeben. Jens Olaf Burdorf.
Am Nachmittag wurde die 8-jährige ehemalige Pflegetochter des Dauercampers und Angeklagten Andreas V. unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Sie habe wenig gesagt, nur die Aussagen vor der Polizei bestätigt, sagte ihr Anwalt nach der Befragung. Es herrsche immer noch Sprachlosigkeit bei ihr. Zwei Zeuginnen, deren Missbrauch per Webcam aufgenommen wurde, schilderten per Mail, dass sie sich auch heute noch ekelhaft fühlten und Albträume hätten. Thema auf den Gerichtsfluren war auch die Strafanzeige, die der Hauptangeklagte Andreas V. gegen die Mutter gestellt hatte, die das ganze Verfahren mit ihrer Anzeige im vergangenen Jahr ins Rollen gebracht hatte. Während der Verteidiger von Andreas V. dazu nichts sagen wollte, war der Anwalt der beschuldigten Mutter empört. Es habe keine Erpressung gegeben. Der Angeklagte versuche noch aus dem Gefängnis heraus zu manipulieren und Lügen zu verbreiten.
Ich habe hier vor mir auf dem Tisch eine eng bedruckte Liste von mehr als 3 Seiten liegen. Da sind all jene Namen aufgeführt, die inzwischen nicht mehr für Herrn Trump, für den amerikanischen Präsidenten, arbeiten. Obwohl sie alle, als sie vorgestellt wurden, als die Besten und die Größten dargestellt worden sind. Heute hat ein weiter seinen Hut genommen oder genau genommen, er ist ihm abgenommen worden. Torben Ostermann.
Er ist der Nächste, der sich aus Trumps Kabinett verabschiedet. US-Arbeitsminister Acosta informierte Trump telefonisch über seine Entscheidung, zurückzutreten. Hintergrund ist die Affäre um den schwerreichen New Yorker Unternehmer Epstein, gegen den momentan schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben werden. Ich denke nicht, dass es richtig ist, öffentlich über alte Geschichten aus der Vergangenheit zu reden, statt über die großen Erfolge unserer Wirtschaft. Vor rund 10 Jahren kam es in Florida zu einem umstrittenen Deal. Damals arbeitete Acosta noch als Staatsanwalt. Epstein war angeklagt, weil er Bekannte mit minderjährigen Prostituierten versorgt hatte. Durch eine Entscheidung Acostas entging Epstein einem Verfahren vor dem Bundesgericht, musste so lediglich für 13 Monate ins Gefängnis. Acosta sagte, er könne verstehen, dass es Unmut über die damalige Entscheidung gebe. Auch er habe eine höhere Strafe für Epstein im Sinn gehabt. Nun kostet ihn die damalige Entscheidung seinen Posten als Minister. Trump hatte Acosta bis zuletzt verteidigt, bezeichnete ihn als exzellenten Minister, der einen fantastischen Job mache.
Wir bleiben in gewisser Weise beim amerikanischen Präsidenten, denn das Repräsentantenhaus hat heute die Möglichkeiten des Präsidenten eingeschränkt, den Krieg gegen den Iran möglicherweise auszurufen. Er wird es nicht tun können. Und das ist wichtig vor dem Hintergrund der Spannungen, die dort zum Beispiel am Golf von Hormuz stattfinden. Die Briten haben ein neues Schiff hingeschickt. Imke Köhler.
Bereits am Dienstag hatte die britische Regierung die höchste Warnstufe für britische Schiffe im Persischen Golf ausgerufen. Damit gilt die Sicherheitslage als kritisch. Nun schickt Großbritannien ein 2. Kriegsschiff in den Persischen Golf. Die Spannungen zwischen Großbritannien und dem Iran hatten sich am Mittwoch weiter verschärft. Dem britischen Verteidigungsministerium zufolge hatten vorgestern 3 iranische Schnellboote versucht, einen britischen Öltanker in der Seestraße von Hormuz an der Weiterfahrt zu hindern. Erst ein britisches Kriegsschiff schaffte es, die iranischen Boote abzudrängen. Die Regierung in Teheran bestreitet den Vorfall. Sie fordert ihrerseits Großbritannien auf, den iranischen Supertanker Grace One wieder freizugeben, den die britische Marine in Zusammenarbeit mit den Behörden von Gibraltar in der letzten Woche gestoppt und festgesetzt hat. Offizielle Begründung dafür war der Verdacht, dass der Tanker Öl nach Syrien bringen wollte, was gegen EU-Sanktionen verstoßen hätte. Die iranische Regierung bezeichnete das Vorgehen dagegen als Piraterie und warnt Großbritannien nun davor, sich in ein gefährliches Spiel verwickeln zu lassen.
Die Menschen in New Orleans, sie wappnen sich vor dem nächsten Tropensturm. Arthur Landwehr.
Es ist das Wasser, das die Bedrohung ausmacht. Wasser aus dem übervollen Mississippi auf dem Weg in den Golf von Mexiko und Sturmwellen, die es daran hindern, abzufließen. Der erste Tropensturm des Jahres, der auf die USA trifft, könnte am Wochenende noch zum Hurricane werden. Kategorie 1 vielleicht, maximal 2, das ist kein Problem, das ist man an der Golfküste gewöhnt. Weil es aber das ganze Frühjahr über große Überschwemmungen im mittleren Westen gab, ist der Mississippi in New Orleans derzeit doppelt so hoch wie normal. Der Wasserspiegel im Golf wird voraussichtlich um 1 Meter ansteigen. Klingt nach wenig, staut den Fluss aber auf 4 Meter über normal. Das gab es seit 1950 nicht mehr. Hinzu kommt der gewaltige Regen, den Hurricanes mit sich bringen. Für Louisiana rechnet man mit 250 Litern pro Quadratmeter. Die Deiche sind hoch genug. Die Angst aber ist, dass, wie nach Hurricane Katrina, Deiche brechen könnten. Dann nämlich läuft die Stadt einfach voll, weil sie unter dem Meeresspiegel liegt. Und deshalb wurden besonders tief liegende Bezirke vorsorglich evakuiert.
Um 23.39 Uhr schauen wir nun auf das Börsengeschehen. Der Tag an der Börse heute von und mit Konrad Busen.
Die Geschichte von den Argonauten handelt von mutigen Seefahrern und ihrem schnellen Schiff, der Argo. In der Geschichte kommen aber auch Königstöchter vor, die von der ewigen Jugend träumen und deswegen ihren Vater zerstückeln und auskochen. Es ist also so eine Sache, wenn man einem Projekt den Namen eines antiken Mythos gibt. Heute immerhin begrüßten die Anleger Argo, ein Projekt, das VW-Chef Diess die weltbeste Plattform für selbstfahrende Systeme nennt und das Volkswagen in Zukunft zusammen mit Ford verfolgt. Auch beim Bau von Autos wollen die beiden Hersteller künftig stärker zusammenarbeiten. Die Aktien von VW und Ford gehörten zu den wenigen Gewinnern am Aktienmarkt an diesem Freitag. Der DAX verliert ein paar Punkte auf 12.323 Punkte. Auf Wochensicht beträgt das Minus rund 2%. Die Nachrichten aus der Wirtschaft sind einfach nicht so, dass die Anleger nachhaltig von Aktien überzeugt werden könnten. So kam etwa Daimler zum zweiten Mal in nur wenigen Wochen mit einer Gewinnwarnung auf den Markt. Um 59% in die Tiefe stürzten die Aktien von Thomas Cook. Der chinesische Großaktionär Fosun stellt zwar dem Unternehmen eine massive Kapitalspritze zur Verfügung, aber durch diese Kapitalerhöhung steigt auch die Zahl der Aktien. Das heißt, wenn irgendwann mal wieder ein Gewinn anfällt bei Thomas Cook, dann bleibt pro Aktie weniger Gewinn übrig.
Soweit der Börsenbericht, soweit Konrad Busen. Die Amerikaner haben die Türken gewarnt, oder genau genommen, der amerikanische Präsident hat den türkischen Präsidenten Erdogan gewarnt. Er möge keine Luftabwehrraketen aus Russland kaufen. Nun ja, was solche Warnungen bei dem Mann auslösen, das haben wir schon in anderen Politikfeldern gesehen. Heute sind also die ersten S-400 Luftabwehrraketen aus Russland in der Türkei eingetreten. Das gibt Weiterungen. Einzelheiten dazu von Karin Senz.
Türkische Medien spekulierten, dass das russische Waffensystem schon Anfang der Woche ankommen soll. Aber dann klang Präsident Recep Tayyip Erdogan plötzlich vorsichtig.
Momentan laufen die Vorbereitungen für den Transport. Es wäre gut, wenn Sie nicht nach einem konkreten Datum fragen. Selbstverständlich gibt es vertragliche Fristen.
Das Problem ist, laut einem US-Gesetz zieht eine Lieferung Sanktionen nach sich. Erdogan hatte gehofft, dass ihn sein Amtskollege Donald Trump davor schützen würde. Der hatte von ihm auf dem G20-Gipfel in Japan Ende Juni als Freund gesprochen und ihn gelobt. Es ging bei ihren Gesprächen auch um die S-400.
Sie sagen, er nützt das S-400-System, das nicht mit unserem System zusammenpasst. Und wenn man das macht, dann können Russland und andere Leute Zugang zu empfindlichen Daten der F-35 bekommen. Ganz ehrlich, natürlich schaue ich als erstes auf unser Land, aber man hat ihn schon sehr unfair behandelt.
Eine Sprecherin des US-Außenamtes zerschlug allerdings Erdogans Hoffnungen Mitte der Woche. Sie machte klar, der Kauf wird Konsequenzen haben, auch mit Blick auf den US-Kampfjet S-35. Die Türkei ist bei der Produktion dabei und hat über 100 davon bestellt, bis jetzt aber nicht bekommen. Im Außenministerium in Ankara scheint die Warnung für ziemlich viel Aufregung gesorgt zu haben. Ein Sprecher klagte, so habe man das in Japan nicht besprochen. Er rief zu Diplomatie und Dialog auf. Ob es den gegeben hat, ist unklar. Der Istanbuler Politologe Naim Babiloglu.
Wenn Präsident Trump zu dem stehen bleibt, was er auf dem G20-Gipfel gesagt hat, dann wird er sich bei Ketze für die 5 harmlosesten Sanktionen entscheiden oder sie gar um zunächst 180 Tage, also 6 Monate, und dann vielleicht noch einmal um weitere 180 Tage hinausschieben. Dazu ist er befugt.
Allerdings ist er dabei ähnlich skeptisch wie Christian Brakel, Leiter der Böll-Stiftung in der Türkei.
Ich glaube, es wäre politisch sehr kostspielig für ihn, diese Sanktionen zu verhindern. Denn es würde bedeuten, dass er sich mit dem Kongress anlegen muss, und zwar nicht nur mit den Demokraten, sondern auch mit den Republikanern, wo es sehr viele Leute gibt, die der Ansicht sind, dass die Türkei dafür ordentlich abgestraft werden sollte.
US-Sanktionen haben vor knapp einem Jahr in der Türkei eine Finanzkrise ausgelöst. Allein nach der Meldung heute über die Lieferung der S-400 hat die türkische Lira schon an Wert verloren. Das könnte mit den Sanktionen noch heftiger kommen, sagt Brakel.
Zwar sehen einige Kennzahlen, irgendwie zum Beispiel im Bereich der Inflationsrate, besser aus als noch letztes Jahr. Dafür wissen wir aber auch, dass der türkische Staat seine Währungsreserven größtenteils aufgebraucht hat. Das bedeutet, das, was er eben sich am internationalen Markt beschaffen muss und für das er eben gute Ratings, gute Einschätzungen an den internationalen Märkten braucht, das könnte unter Umständen in Gefahr geraten, wenn die Sanktionen kämen.
Und die Türkei hat schon massive wirtschaftliche Probleme. Angeblich hat das russische Raketensystem rund 2,5 Milliarden Dollar gekostet. Man werde es nicht in die NATO-Luftabwehr integrieren, sagte Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin, aber auf jeden Fall nutzen.
Es gibt Gerüchte, wonach man die S-400 irgendwo abstellen und nicht aktivieren wolle. Als souveränes Land hat sich die Republik Türkei für dieses System entschieden und es wird sie aktiv nutzen. Aber dieses System bildet keine Bedrohung oder Gefahr für unser Verteidigungsnetz innerhalb der NATO.
Insgesamt soll die Türkei 2 Raketensysteme gekauft haben, inklusive Radaranlagen. Sie kommen dann erstmal auf eine Luftwaffenbasis bei Ankara, heißt es. Wo und wann sie letztendlich aufgestellt werden, ist noch nicht bekannt.
Karin Sens berichtete aus der Türkei. Und das wird innerhalb der NATO natürlich genau beobachtet, was dort passiert. Von aus der NATO berichtet Holger Roman.
Wir sind besorgt über die möglichen Konsequenzen, so kommentierte ein NATO-Vertreter die Meldungen aus Ankara. Und er rief die Türkei auf, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. Die Bündnispartner, allen voran die USA, hatten die türkische Regierung in den vergangenen Monaten wiederholt gewarnt, das russische Raketenabwehrsystem vom Typ S-400 anzuschaffen. Begründung, es sei nicht kompatibel mit der Luftverteidigung der Allianz. Präsident Erdogan hatte die Einwände jedoch stets als Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes zurückgewiesen und zuletzt geäußert, das Geschäft sei bereits abgeschlossen. Bei der NATO wird betont, es sei grundlegend für die kollektive Verteidigung, dass die Streitkräfte der 29 Mitgliedstaaten bei gemeinsamen Operationen und Einsätzen problemlos zusammenarbeiten könnten. Dies sei durch das besagte S-400-System in Frage gestellt. Zugleich verweist man auf Sanktionsdrohungen der USA, wenn die Türkei tatsächlich Abwehrraketen aus russischer Produktion stationieren sollte. Washingtons Bedenken sind auch strategischer Natur. So befürchtet das US-Militär unter anderem, dass Russland über die empfindlichen Radare der S-400 an Daten über neue, hochmoderne Tarnkappenbomber vom Typ F-35 gelangen könnte. Die Türkei ist Partner beim Bau des Jets und sollte ursprünglich 100 dieser Kampfflugzeuge bekommen. Möglicherweise wird das NATO-Land nun von dem Rüstungsprogramm ausgeschlossen. Der umstrittene Waffenkauf ist die erste derartige Vereinbarung zwischen einem NATO-Mitglied und Russland. Er hat dem Westen Befürchtungen geweckt, die Türkei könnte sich mittelfristig enger an Moskau binden. Nach Angaben von Experten könnte das Raketenabwehrsystem vom Typ S-400 frühestens im Oktober einsatzbereit sein.
Das war der Bericht von Holger Roman. Auch an diesem Wochenende wird es wieder Durchfahrtsverbote in Österreich in der Brenner-Gegend geben. Österreich will an diesen Fahrverboten festhalten, obwohl es eine Menge Proteste gibt. Die Lage da schildert Clemens Fehrenkotter.
So sollte er im besten Falle laufen, der Wochenendverkehr auf den österreichischen Nord-Süd-Autobahnen zur Sommerzeit. Doch mit dem Abfahren wird es nun nicht mehr alleine auf der Inntal- und der Brenner-Autobahn für durchfahrende Touristen Schluss sein. Die Landesregierung von Salzburg hat sich für die kommenden Ferienwochenenden bis Mitte August Ähnliches vorgenommen, allerdings in einem deutlich größeren Ausmaß. Auf einer Autobahnlänge von rund 100 Kilometern. Entlang der Tauernautobahn A10 zwischen Puch südlich von Salzburg bis St. Michael in Lungau darf nicht mehr abgefahren werden, es sei denn, die Urlaubsorte befinden sich in diesen Regionen. Einige deutsche Autofahrer bleiben gelassen.
Also ich bleibe meistens auf der Autobahn, ja, weil mir ist das zu heikel. Ich traue dem ganzen Frieden da nicht, also der Technik nicht so ganz.
Na klar, Verständnis, ja, verstehe ich voll, aber ja, man muss halt gucken, ob es wirklich erlaubt oder legal ist. Ja. Und das, gut, ich denke, das werden einige bayerische Politiker sicherlich prüfen lassen, die sowieso gerade auf die Ösis ein bisschen nicht gut zu sprechen sind.
Für die Landesregierungen von Tirol und Salzburg gibt es gegenwärtig keinen großen Gesprächsbedarf über eine Rücknahme der temporären Fahrverbote. Sicherlich könne man sich mit Bundesverkehrsminister Scheuer zusammensetzen, aber doch lieber eher in Kufstein oder Kiefersfelden als in Berlin, dort, wo die Probleme seien, so Tirols Landeshauptmann Günther Platter am Donnerstagabend dem ORF. Aber
ich werde nicht zur Verfügung stehen. Wenn darüber debattiert wird, brauchen wir noch die Lkw-Blockabfertigungen oder die Pkw-Fahrverbote, die bleiben. Ich diskutiere nur dann, wenn inhaltlich tatsächlich etwas weitergeht.
Bei Anwohnern in Kufstein trifft diese Haltung auf ungeteilte Zustimmung.
Ich sage, wenn man die Umwelt ein bisschen schonen kann, finde ich es günstig. Man muss auch die Anwohner auch denken, weil ich denke mal, die Deutschen sind auch nicht begeistert, wenn man jetzt immer durch eine Dörfer durchfährt.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr gut, sowas. Wir wohnen nämlich direkt an der Einfahrt da draußen und so bis in der Hauptsaison ist bei uns. Also da kommt das Ganze über das Krankenhaus und da herein und da sind alle Zufahrtsstraßen verstopft. Ganz egal welche.
Tirols Landespolizei ist personell durch die bisherigen Absperrungen entlang der Abfahrten in den Bezirken Reutte, Kufstein und um Innsbruck bereits durch die Einsätze der vergangenen Wochenenden stark belastet worden. Jetzt plant die Tiroler Landesregierung, private Straßenverkehrskräfte bei den Kontrollen an den Abfahrten einzusetzen. Egon Lorenz von der Bezirkspolizei Reutte gegenüber dem ORF.
Ja, im Prinzip braucht man dann einfach einen größeren Kräfteansatz. Das ist sicher der wichtigste Punkt von Seiten der Exekutive. Aber die Landesregierung ist auch dabei, also Straßenaufsichtsorgane mit diesen Kontrollen in Zukunft zu betrauen, damit eben die Polizei wieder ihren originären Aufgaben nachgehen kann.
Für die Tankstellenbetreiber und Gaststättenbesitzer entlang der abgesperrten Abfahrtsrouten werden die nächsten Ferienwochen alles andere als angenehm. Es dürfte zu erheblichen Einbußen kommen, wenn die Touristenströme nicht mehr durch ihre Ortschaften fahren können.
Das war der Bericht von Clemens Fehrenkotte aus Österreich. Wir alle wissen, sowohl in der katholischen Kirche, aber auch in der evangelischen Kirche gibt es viel Missbrauch oder hat es ihn gegeben, aber es gibt ihn eben immer noch. Aber immerhin, er wird aufgearbeitet. Jetzt sagen neueste Studien, es gibt ihn eben auch ganz woanders, nämlich im Sport, sexueller Missbrauch im Sport. Unsere Kollegin Andrea Schildke hat sich besonders mit diesem Thema beschäftigt und ihr Beitrag ist überschrieben, das große Tabu sexueller Missbrauch im Sport.
200.000 Betroffene im Breitensport und 114.000 jeweils in der katholischen und der evangelischen Kirche. Das sind hochgerechnete Zahlen einer bisher unveröffentlichten Studie der Uniklinik Ulm. Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiatrie, hat erstmals die Angaben der Betroffenen in unterschiedlichen Institutionen verglichen. Fazit:
Wir haben in Deutschland ungefähr doppelt so viele Fälle im Sport wie in der katholischen Kirche.
Das ist in der breiten Öffentlichkeit so noch nicht angekommen. Vor 2,5 Jahren gab es erstmals Zahlen zum Ausmaß des sexuellen Missbrauchs im Leistungssport. Da hatte das Team um Jörg Fegert 1.800 Leistungssportlerinnen und Sportler befragt.
Im Leistungssport waren wir schon entsetzt zu merken, dass das über ein Drittel ist, die sexuelle, übergriffige Dinge erlebt haben. Und wenn man es sehr eng nimmt, haben 3% tatsächliche Übergriffe mit Penetration, schwerste Taten erlebt. Aber es kommt natürlich ein großes Feld dazu von ungewollten Berührungen.
Auf diese Daten haben Sport und Politik reagiert, Kinderschutzmaßnahmen angemahnt. Das fand zunächst wenig Gehör. Jetzt der nächste Schritt. Es geht ans Geld. Das für den Leistungssport zuständige Bundesinnenministerium hat die finanzielle Förderung des Leistungssports an die Vorlage von Präventionskonzepten geknüpft. Laut Staatssekretär Markus Kerber heißt das für den Sport: Ansprechpartner für das Thema benennen, erweiterte Führungszeugnisse ihrer Mitarbeiter einholen und diese zum Thema schulen.
Das heißt, keiner kann nachher dann sagen, wir haben uns mit dem Thema nie befassen können. Das muss auf allen Ebenen im organisierten deutschen Sport stattfinden. Ansonsten können wir eine Förderung hier nicht aufrechterhalten.
Ob und wie das Bundesinnenministerium die Umsetzung der Konzepte überprüft, konnte Kerber nicht sagen. Sportsoziologin Bettina Ruloffs forscht seit Jahren zum Thema sexueller Missbrauch, empfiehlt dem Bundesinnenministerium, nicht nur auf Vertrauen zu setzen.
Ich denke, man muss nun abwarten, ob sozusagen das eine Frage der Ehre und des Glaubens bleibt oder ob das BMI vielleicht zum Beispiel stichprobenartig auch Kontrollen durchführt, um zu testen, ob die Standards, die vom BMI gesetzt werden, auch tatsächlich in den Verbänden eingehalten werden.
Die Schwachstellen im Sportsystem, die sexuellen Missbrauch begünstigen, sind noch gar nicht aufgearbeitet. Da setzt die Aufarbeitungskommission der Bundesregierung an. Seit Anfang Mai wendet sie sich gezielt an Betroffene aus dem Sport, bittet sie, anonym ihre Geschichte zu erzählen. Laut Kommission haben sich bereits Betroffene aus unterschiedlichen Sportarten gemeldet.
Das war Andrea Schülke und ihre Fernsehdokumentation zum gleichen Thema läuft morgen Samstag um 19.05 Uhr in der ARD. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Andreas Diehl hat schon mal in die Kommentarspalten von morgen geguckt. Bitte schön.
Die Wirtschaftsweisen empfehlen, einen Preis für den Ausstoß von CO2 zu erheben. Das ist ein Thema in den Kommentaren. Der Weserkurier aus Bremen stimmt den Experten zu. Will die Bundesregierung wirklich eine Wende in der Klimaschutzpolitik, dann muss das jetzt vorgelegte Konzept Grundlage eines Masterplans sein. Das Zeug dazu haben die Vorschläge, denn es geht um mehr als nur darum, Autofahren zu verteuern. Auch die vielgepriesene CO2-Steuer hat ihre Tücken, heißt es im Münchner Merkur. Kein Mensch weiß, wie viele Pendler ihr Auto stehen lassen, wenn der Spritpreis um zunächst 10 Cent steigt, wie jüngst von der SPD-Umweltministerin gefordert. Ohne Verzicht aber ist dem Klima nicht zu helfen. Trotzdem brauchen auch Wirtschaftsweise keine hellseherische Gabe, um zu ahnen, dass die CO2-Steuer kommt, weil sie praktisch ist. Anders als bei Absprachen über Verschmutzungsrechte muss die Kanzlerin nicht erst lang mit den EU-Partnern feilschen. Im nationalen Alleingang lässt sich, wie schon in der Atom- und der Asylpolitik, zudem der moralische Anspruch deutscher Politik ein weiteres Mal trefflich demonstrieren. Das Straubinger Tagblatt meint, zwei Dinge darf die Politik dabei nicht übersehen. Erstens müssen die entstehenden Kosten an anderer Stelle und sozial gerecht ausgeglichen werden. Und zweitens müssen Investitionen in Forschung und Entwicklung steigen, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu schaffen, ohne den Wohlstand zu gefährden. Und die Lübecker Nachrichten verlangen, die Kosten einer CO2-Bepreisung werden Autofahrer und Mieter spüren. Daher sind entlastende Begleitmaßnahmen wie Umstiegsprämien in eine ausgebaute E-Mobilität oder Zuschüsse für energetische Sanierungen unverzichtbar. Die geplante Kooperation von VW und Ford beim autonomen Fahren und bei Elektroautos ist Thema in der Nordwestzeitung aus Oldenburg. Das Projekt zeigt, unter welchem Druck die verbliebenen großen Autohersteller stehen. Sie müssen sich quasi neu erfinden, vom Verbrennungsmotor zu alternativen emissionsarmen Antrieben und hin zu selbstständig fahrenden Autos. Dafür ist unglaublich viel Geld nötig, Milliarde über Milliarde. Da liegt es nahe, dass die Konzerne gemeinsame Sache machen, wie in einem Lehrbuch der Betriebswirtschaftslehre. Die Neue Osnabrücker Zeitung bemerkt, mit ihrem Bündnis signalisieren VW und Ford den anderen Autobauern und der möglichen Konkurrenz aus dem Silicon Valley auch Stärke. Vor allem die BMWs und Daimlers dieser Welt werden ebenfalls stärker kooperieren müssen, um dieser geballten Macht etwas entgegensetzen zu können. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle fragt sich, wie das Auto der Zukunft aussieht. Bisher ging es um bessere Fahreigenschaften und günstigeren Preis. Elektroautos werden technisch austauschbarer sein als Verbrenner und über die Kosten wird der Batteriehersteller entscheiden. Wofür also werden Menschen in Zukunft so viel Geld ausgeben, dass davon weiter die Löhne von hunderttausenden Mitarbeitern bezahlt werden können? Es wird immer noch große und kleine Autos geben, teure und billige, schöne und langweilige. Vor allem aber wird es vernetzte Autos geben, Fahrzeuge als Teil von Plattformen, die den Passagieren Dienstleistungen anbieten.
Herzlichen Dank, das war der Kollege Andreas Diehl und das war der Tag. Ich bedanke mich bei Ihnen, empfehle Ihnen natürlich alle nachfolgenden Sendungen. Morgen ab 6 Uhr Rainer Brandes, dann ein Interview 8.10 Uhr mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche. Mein Name ist Jürgen Zurheide und tschüss.